Mein Thema heute ist, nimm das Leben, wie es kommt. Nimm die Stunden, wie es kommt. Nimm jede Gelegenheit, wie es kommt. Du kannst sowieso an deinem Leben nichts verändern. Das ist eine Botschaft, die vielleicht knallhart ist, die manchen nicht passen wird, aber ich möchte hier eine ganz klare, nüchterne Botschaft bringen. Nimm die Stunden, wie sie kommen. So, was alles passiert. Das meiste im Leben kannst du sowieso nicht verhindern. Du kannst nicht verhindern, dass du älter wirst. Du kannst nicht verhindern, dass du schwächer wirst. Du kannst nicht verhindern, dass du kränker wirst und gebrechlicher wirst. Du kannst nicht verhindern, dass du eines Tages sogar stirbst. Man kann sich noch so sich absichern und noch so sich alles vornehmen, das wird mir nicht passieren, es passiert doch. Konntest du deine Geburt nicht verhindern? Du bist trotzdem gekommen. In aller Liebe, du bist jetzt da. Du konntest dein Geschlecht nicht raussuchen und nicht verhindern, dass du Männlein oder Weiblein geworden bist. Du musstest deine Familie annehmen, deine Eltern annehmen, so wie sie dich angenommen haben. Deine Geschwister, du musstest sie annehmen und akzeptieren, auch wenn du sie nicht mochtest, in aller Liebe. Du musst dein Schicksal annehmen, deine Bestimmung, deine Fügung, die Umstände deines Lebens, die Schicksalsschläge, egal was da passiert, ob es dir passt oder nicht, du musst das Leben annehmen und akzeptieren, so muss es sein. Sei nicht so ein Feinschmecker beim Leben. Nimm die Stunden, wie sie kommen, sei nicht so wählerisch. Das meiste kommt sowieso ungebeten und ungefragt. Plötzlich ist es da. Ich will dir nur einfach vom Leben sagen, wie das ist. Gott gibt das Leben musst du leben, ob es dir gefällt oder nicht. Das ist ein Geschenk und jetzt musst du dieses Geschenk auspacken und mal sehen, was ist da drin und was kann ich daraus machen. Das Leben ist eine Gabe Gottes, ein Geschenk des Himmels. Es ist alles drin, was du brauchst. Du bringst alles mit. Eigentlich kommst du ohne irgendwelche Taschen und ohne Rucksack und ohne Koffer und irgendwelche Pakete. Du kommst nackt auf diese Welt, aber du hast alles, was du brauchst, alles in dir. Du hast alles in dir, das ist alles da. Und jetzt solltest du anfangen, dein Leben zu gebrauchen, wie es kommt. Nimm dein Leben an. Und es ist so wichtig, viele Christen haben sich selbst noch nicht akzeptiert, sich selbst noch nicht angenommen. Sie hadern mit ihrem Schicksal, warum bin ich das und warum bin ich das, warum bin ich nicht in eine andere Familie geboren, in einem anderen Land oder unter anderen Umständen. Wir haben viele geistliche Menschen, die mit sich selbst unzufrieden sind, sind Christen, aber die nehmen sich nicht an. Jeder, der wiedergeboren wurde, der muss sich so annehmen, wie er wiedergeboren wurde. Und die Bibel sagt, jeder soll seinem Stand gemäß sein. Wenn du als Sklave zur Welt gekommen bist, versuche als Sklave das Beste, das Optimalste aus deinem Leben zu machen. Denn Paulus und Jesus haben die Sklaverei nicht abgeschafft. Erst im 18. Jahrhundert wurde in etwa die Sklaverei ein bisschen beseitigt. Viele haben nicht mehr weitergemacht. Viele bleiben stehen an dem Stand, wo sie mal am glücklichsten waren, sind Dauerstudenten, sind geistliche, fromme Analphabeten, sind unterentwickelte Christen. Sie haben nicht weitergemacht. Ich bin zufrieden mit dem, was ich habe. Nimm das Leben so, wie es kommt und mach was draus. Viele Menschen bleiben Mamakinder, in aller Liebe. Immer hängen sie am Rockzipfel, können sich nie abnabeln, werden nie erwachsen, werden nie mündig, stehen niemals auf eigene Füße. Genau, aber das ist, was Gott will, dass wir in diese Welt hineingeboren werden und eines Tages, so wie bei den Tieren, dass wir Flüge werden. So wie die Vögel. Die müssen aus dem Nest geworfen werden und die müssen fliegen lernen. Und jeder Mensch muss auf eigene Füße stehen lernen und aus seinem Leben das Optimale machen, auch Christen. Ja, viele Christen wollen immer nur gefüttert werden, brauchen immer wieder einen Babysitter. Als ich hier nach Berlin kam, wir hatten zusammen mit anderen Gemeinden eine Konferenz für Kinderstundenmitarbeiter in der Gemeinde. Da passierte eine Weissagung in einer charismatischen Gemeinde. Da hieß es, und ich sehe die ganze Kirche voller Kinderwegen. Und die Leute schrien Halleluja! Verstehst du? Und dann sagt er, die Schwester, die diese Prophetie bekommen hat, und ich kenne diese Schwester persönlich, das war wirklich eine Schwester, die mit dem Heiland lebt und wirklich von Gott Prophetien und Botschaften bekommen hat. Und dann sagt er, und ich sehe weiter, das sind, die Hände hängen raus, die Füße hängen raus und die wollen immer gefüttert werden. Die sind im Kinderwagen, die sind aus dem Kinderwagen nicht rausgekommen. Immer geschuckelt werden, Babysitter, ach, liebe Heilandskinder. Weißt du, Christen wachsen nie über sich selbst hinaus. Sie werden nie erwachsen, sie werden nie mündig, sie stehen nie auf eigene Füße. Gott hat uns in diese Welt hineingesetzt, dass wir weiter wachsen, dass wir nicht nur immer betätschelt werden und immer Dauerseelsorge brauchen. Es gibt Leute, die brauchen ständig, permanent, das ganze Leben lang als Christen Seelsorge. Wenn Seelsorge nicht funktioniert, dann müssen sie zum Psychiater gehen, sind geistlich chronisch krank. Ich mache mich lustig darüber, weil das nicht normal ist. Ein normaler Christ, wenn er mit dem Heiland geht, er ist gesund, er ist ausgeglichen, er hat seinen inneren Frieden, er entwickelt sich, er wächst. Ja, er hat Probleme. Und er, ja, wenn man Probleme hat, muss man mit sich beten lassen und dann geht man wieder weiter. Der Grund, viele sind nicht Jünger geworden, Jünger Jesu, die haben nie vom Heiland gelernt, sie lassen sich vom Heiligen Geist nicht leiten, sie brauchen immer Schwester Isabel. Weißt du, was das ist, Schwester Isabel? Das war die Königin von Ahab, die Frau aus von den Phöniziern, von Tyrus. Und da Ahab hat einen Weinberg haben wollen. Und dann hat sie gesagt, komm, leg dich ins Bett, ich mache das für dich. Und so sind viele Christen, die liegen im Bett und die lassen sich bedienen. Ich mache das für dich. Und in der Bibel heißt es, ich habe was gegen dich, an einer Gemeinde in den Sendschreiben, dass du den Geist der Isabel duldest, dass du den Geist der Isabel pflegst, dass, ja, sogar förderst. Ich habe was gegen, sagt Gott. Gott gab uns die Salbung, den Heiligen Geist, und der Heilige Geist lehrt uns. Und die Bibel sagt uns, ihr habt die Salbung bekommen und ihr braucht nicht, dass euch irgendjemand lehrt. Eigentlich bin ich hier umsonst da. Verstehst du? Eigentlich solltet ihr alle den Heiligen Geist haben und alle von Gott gelehrt werden. Und alle von Gott geführt und geleitet werden. Und Geschwister, für mich ist es so wichtig, dass ich einfach ja, gelernt habe, mit Gott weiterzugehen. Und Gott führt von Erkenntnis zu Erkenntnis, von Erfahrung zu Erfahrung, auch geistlich, auch persönlich, auch wirtschaftlich. Ich denke nur, die große Kirche konnte ich hinter mir lassen, diese riesige Halle, ich brauche keine riesige Halle. Ich kann auch hier so, wie ich heute Nachmittag predige. Ich muss einfach nur Gott dienen, egal wo, mit den Mitteln, die ich habe, mit den Möglichkeiten, den Fähigkeiten, einfach Gott dienen, die Vision, die ich habe, die umsetzen, einfach gebrauchen. Und ich bin schon eigentlich, Geschwister, ich bin so Gott dankbar, dass ich im digitalen Zeitalter angekommen bin. Wir verkündigen das Evangelium über das Internet und diese Predigt, die ich jetzt hier im Augenblick halte, die werden in den nächsten paar Minuten mehr als 700 Leute hören. Ich bin Gott so dankbar. Ich bin Gott so dankbar. Ja, wir müssen dafür werben und wir haben also alle Register eingeschaltet. Höre des Herrn Wort und das Wort Gottes läuft, ist ungebunden, braucht, gibt keine Grenzen. Sogar von Mauritius hören Leute das Evangelium. In Mauritius, irgendwo im Indischen Ozean, hören die Leute Evangelium. In China hören die Leute Evangelium. In Chile, in Kanada. Und überall, von überall bekomme ich Post. Leute hören das Evangelium. Und vor allem, ich predige ein praktisches Evangelium. Nicht nur der liebe Heiland. Das ist mir zu billig, der liebe Heiland. Verstehst, ich brauche keinen Babysitter. Der Herr Jesus hat mich stark gemacht, hat mich präpariert, hat mir den Heiligen Geist gegeben. Und er hat gesagt, so mal tu das, jetzt läufst du. Jetzt arbeitest du. Du stehst auf eigene Füße. Jetzt machst du deine eigenen Erfahrungen. Jetzt verbrennst du selbst deine Finger. Und ich darf hier einfach, ja, von Gott bereitet, den Mahlzeiten meinen Geschwistern und Freunden servieren. Und einfach predigen, aber die müssen selber essen, die müssen selber sich bedienen, die müssen selber im Wort Gottes suchen, die müssen selber den Herrn fragen, Herr, ist das wirklich so? Die Leute in Beroia waren edler als die in Achaia, heißt es einmal bei Paulus in der Apostelgeschichte, weil sie prüften, verhält sich das auch so im Wort Gottes? Und ich erlebe, wie Menschen die Botschaften aufgreifen, die Botschaften hören und anwenden. Und da schreibt mir jemand diese Tage, das funktioniert bei mir. Das funktioniert. Das, was bei mir funktioniert, funktioniert bei 1000 anderen Leuten. Du musst es nur probieren, nur umsetzen. Ich brauche keine Statistik. Ja, wie viele Leute waren da, wie viele Leute haben das gehört und so weiter. Das interessiert mich nicht. Die Ewigkeit wird zeigen, wer kapiert hat und wer nicht kapiert hat, wer es begriffen hat oder nicht. Mich interessiert auch keine Show oder irgendein frommes Spektakel oder Unterhaltung. Das war eine gute Zeit. Ich werde nie vergessen, ich komme von einer Reise zurück, eine Tür in der großen Nazareth-Kirche, der Gottesdienst war gesegnet, die Gegenwart Gottes war da, und ich stehe an der Tür und frage, wie war der Gottesdienst? Es war herrlich, es war herrlich. Ich habe gesagt, was ist passiert? Diese Person konnte mir nicht sagen, was bei ihm persönlich passiert ist. Es war nur herrlich. Was nützt es, wenn wir nur Herrlichkeit haben und bei mir selber nichts passiert? Was ist bei mir passiert? Ich zeige den Menschen einfach den Weg des Lebens, und die müssen selber gestalten und einfach die Bibel umsetzen und praktisch werden. Ich will keine Totgeburten haben. Ich bezeuge nur, streue den Samen aus, das Evangelium, und überlasse die Resultate dem Heiligen Geist. Heiliger Geist, mach du das. Mach du das. Wir waren in Stuttgart, ich habe diesen Kreuzesträger Arthur Blessel bei mir mal in der Gemeinde gehabt, der das Kreuz durch die Kontinente getragen hat. In Moskau auf dem Roten Platz ist er verhaftet worden damals, als er nur mit dem Kreuz rauskam und das Kreuz dort entfaltet in Spanien. Genau das Gleiche. Dieser Arthur Blessel war bei uns in der Gemeinde. Ich habe ihn eingeladen. Ich wollte auch, dass er durch Stuttgart das Kreuz trägt. Und natürlich, wie wir Deutsche sind, gut vorbereitet, Seminare gehalten, wie dienen wir den Menschen, wie evangelisieren wir. Da hat Arthur Blessel gesagt, hört mit dem ganzen Zeug aus, auf, lasst den Heiligen Geist arbeiten. Der Heilige Geist, und das werde ich nie vergessen, sagt mir, in 5 Sekunden macht der Heilige Geist mehr, als was wir in 50 Jahren knochenharte Arbeit machen können. Und da habe ich gesagt, das kann ich gar nicht glauben. Und dann sind wir zusammen mit einer Gruppe durch Stuttgart mit Arthur Blessed marschiert, der hat das Kreuz vorne angetragen und Leuten zugerufen, Jesus liebt dich, Jesus ist gut, preis den Mann. Und jemand, der sich in den Weg stellte, hat er so Worten genommen, ein Smile, ihn aufgeklebt, Smile, Jesus liebt dich, verstehst du, und ist wieder weitergezogen. Und ich habe gedacht, da soll was rauskommen. Und weißt du, was da rausgekommen ist? Nach einem Tag Einsatz sind 28 Menschen in die Gemeinde gekommen und einige sind auf die Bibelschule gegangen und einige sind davon Missionare sogar. Verstehst du? Der Heilige Geist macht in 5 Sekunden mehr, als was wir in 50 Jahren knochenharte Arbeit machen können, ihr Lieben. Das ist es. Und Gott gab so viel durch, einfach nur, dass man dem Heiligen Geist überlässt. Er macht es. Auch jetzt, wenn ich hier predige, ich überlasse dem Heiligen Geist, predige du, Heiliger Geist, weiter. Ja, nachts, wenn die Leute schlafen, wenn die in der Badewanne einschlafen oder was weiß ich, wo sie einschlafen, Gott wirkt weiter in der Stille, wenn wir ruhig sind. Gott hat so viel zu geben. Gott ist ein Geber von guten Gaben. Und deshalb, nimm das Leben, nimm das, was kommt, nimm die Inspiration, wie es kommt. Egal, auch wenn es nicht viel ist, vielleicht nur ein Stichwort, vielleicht nur ein Satz. Die unsichtbare Welt ist so voll und so reichhaltig und so umfangreich und so gewaltig. Wir müssen einfach nur nehmen. Wir werden beschenkt von Gott. Und der Herr gibt den Seinen im Schlaf. Halleluja. Du solltest gut schlafen. Milch trinken oder was weiß ich. Oder Baldrian nehmen, damit du gut schläfst. Im Laufe der Jahre hat Gott mir so viel Gnade geschenkt. Aus seiner Fülle darf ich nehmen, Tag für Tag. Der Tisch ist reich gedeckt. Ich muss einfach nur essen. Die Offenbarung Gottes und seine Segnungen, ja, die müssen wir einfach nur verinnerlichen. Nimm die Dinge, wie sie kommen. Und Gott weiß, was du gerade in dem Augenblick, gerade heute, gerade in diesem Moment brauchst. Deshalb solltest du auch in die Predigten Gottesdienst kommen und die Predigten hören. Denn da wird etwas angesprochen an das, was du gar nicht gedacht hast. Und so passiert es mir. Ich höre, und ich höre meine eigenen Predigten sogar. Ihr werdet lachen. Ich werde über meine eigenen Predigten gesegnet. Ich höre die alten Predigten vor 10, 15 Jahren. Ich denke, Mensch, Johannes, hast du eine Erkenntnis gehabt? Hat Gott dich geführt? Hat Gott dich geleitet? Ich werde selber gesegnet, werde selber inspiriert und ich gebe es wieder weiter. Weißt du, Gott ist derselbe. Ob jemand mir predigt oder ob ich mir selber predige. Mach keinen Gebrauch von diesen Predigten, die wir im Internet stellen. Wir machen das nicht zum Spaß und zum Vergnügen. Viele Menschen verpassen die Mahlzeiten, verpassen die Gottesdienste. Und jeder Gottesdienst, jede Predigt, die du verpasst, ist eine verpasste Gelegenheit. Hier hätte was passieren können. Als junger Christ, ich habe kaum einen Gottesdienst verpasst. Wir haben sonntags nur einen Gottesdienst gehabt in unserer Gemeinde. Dann bin ich nachmittags in einen anderen Gottesdienst gegangen und abends war ich noch in einem anderen Gottesdienst, weil ich nicht genug bekommen habe. Ich war ein Vielfraß. Entschuldigung. Ich wollte Wort Gottes so viel wie möglich haben. Und das hat mein Leben bereichert. Ich bin ein Nimmersatt gewesen. Ich habe gedacht, Mensch, du hast so viel verpasst in deinem Leben, obwohl ich gar nicht alt war. Verstehst du, was müssen dann Leute mit 50, 60 Jahren sagen, die erst dann zum Glauben kommen? Ich habe Gott gesucht und das war das Ergebnis, dass Gott mir Gnade geschenkt hat, dass Gott mir die Augen geöffnet hat. Da habe ich von dem das gehört, von dem das gehört. Manchmal war ich nicht einverstanden, was ich gehört habe, aber das ist vollkommen egal. Weißt du, man muss eines lernen, auch Dinge anzuhören, die einem nicht passen. Verstehst du? Ich habe gedacht, wie kann er so einen Quatsch da erzählen? Aber das gehört auch zur geistlichen Reife, dass ich auch mal Quatsch mir anhöre. Viele können das gar nicht. Ja, dass sie negative Sachen sich anhören, was ihnen gar nicht passt und nicht schmeckt. Ja, da gehe ich nicht mehr hin. Nein, ich bin wieder hingegangen. Ich wollte wieder den Quatsch hören. Und ich sagte, was? Die Dinge heiligen einen. Weißt du, dass du geduldig bist? Und ich war dann irgendwann, selbst die Leute, die mir Quatsch erzählt haben, ich bin bei diesem Quatsch sogar gesegnet worden. Das wirst du gar nicht glauben. Da bin ich aufgemüht worden. Ja, der Mann hat nicht mehr Erkenntnis. Dann habe ich für den Mann angefangen zu beten. Habe ich gesagt, lieber Gott, gib dieser Person mehr Gnade, mehr Kraft, mehr Verständnis, öffne ihm sein Wort. Und jeden Tag hat er dann, oder jedes Mal sonntags, nachmittags, oder hat er mehr und mehr erzählt aus der Bibel, was Gott ihm gezeigt hat, was ihm groß geworden ist. Und genau das wollte ich hören, was ihm groß geworden ist. Geschwister, jedem wird etwas groß. Und deshalb nimm die Stunden, wie sie kommen, auch wenn sie negativ sind. Auch wenn sie dich nicht so gerade auferbauen. Ich war zeitlang auch so geistig krank und so ja verdorben. Nur noch Erfüllung, nur noch Emotionen, nur noch im höheren Chor singen. Verstehst du? Nur immer Lob und Dank, Lob und Dank, Lob und Dank. Aber Gott hat auch manchmal runtergeholt. Dann bin ich in Versammlung gekommen. Ja, die Leute, da kam ich zu welchen Leuten, zu einer Gruppe, ich nenne hier keine Namen, die sitzen da. Und haben Hände gefaltet, Augen geschlossen. Haben gedacht, warum predigt hier keiner? Warum redet hier keiner? Das waren die Stillen im Lande. Weißt du, die haben gewartet, bis Gott irgendjemand ein Wort offenbart, ein Wort gibt, irgendetwas, das Gott zu ihnen spricht. Und einmal bin ich sogar in diese Gruppe drin gewesen und die haben gewartet, da ist nichts passiert. Wir sind genauso nach Hause gegangen, wie wir gekommen sind. Da gab es keine Predigt und kein Gesang. Ich habe gedacht, na Himmelswillen, wo sind wir denn? Die Stillen, verstehst du, die nur so auf die Stimme Gottes hören und ihn nach Hause gehen, wenn Gott nicht gesprochen hat. Es gibt Versammlungen, wo Gott spricht und es gibt Versammlungen, wo Gott nicht spricht. Auch diese Versammlung brauchen wir. Manchmal können wir da aushalten? Die meisten Christen können sowas gar nicht aushalten. Die brauchen immer Action. Immer Action. Und dann war ich ein andermal, habe gedacht, das gibt's doch nicht. Und die wollen Christen sein, die wollen eine Gemeinde sein, die sind schon aus dem 18. Jahrhundert, also eine alte Bewegung und die Stillen im Lande da und die warten auf Gott und dann plötzlich sagt ein alter Bruder und der Herr zeigt mir das und das und der Herr spricht und zu mir kommt das Bibelwort, wird ganz groß, steht vor meinen Augen und so spricht der Herr und dann war es aus. Weißt du, das waren keine Pfingstler, keine Charismatiker, das waren Leute, die auf die Stimme Gottes gehorcht haben. Auch das brauchen wir. So, nimm das, wie es kommt. Manchmal kommt es was und manchmal kommt es nichts. Sei dankbar. Und eigentlich, ich bin auch manchmal sehr Gott dankbar gewesen, wenn Gott nicht zu mir gesprochen hat. Denn ich weiß immer, wenn Gott zu mir spricht, dann heißt es, mach das, mach das, mach das, mach das. Dann will er was von mir. Und manchmal will ich auch gar nicht. Aber nimm die Stunden, wie sie kommen, in aller Liebe. Wir müssen Erfahrungen mit dem Wort Gottes machen, mit dem Heiligen Geist machen, mit seiner Gegenwart machen. Paulus sagt in Ephesern, ich habe euch nichts vorenthalten, ich habe euch alles gesagt, ich habe euch nichts verweigert, nichts unterschlagen. Und darum möchte ich auch einfach nur das sagen, was der Heilige Geist mir aufs Herz gelegt hat. Auch für diese Predigt hier. Nimm dein Leben an, nimm die Stunden, nimm die Botschaften, nimm an, wie sie kommen. Und sagst aber, weißt du, da ist keine Stimmung. Da werde ich nicht gelupft, da werde ich nicht in den Himmel geworfen oder hochgeworfen. Ja, ich predige so lang, ja, bis du dich abnabelst, bis du selbst sagst, jetzt muss ich selber die Bibel studieren. Was sagt die Bibel zu diesem Thema? Alle geistlichen Inspirationen und alle Ursachen und so weiter liegen im unsichtbaren Bereich und wir müssen auf Gott manchmal warten. So wie diese Geschwister. Und ich habe bei diesen Geschwistern, ich war nicht lange bei ihnen, aber ich war bei ihnen und ich bin so dankbar, dass ich bei ihnen gewesen sein konnte und durfte. Weißt du, die haben gesagt, wir warten auf den Herrn. Wir warten auf den Herrn. Wo sind die Menschen heutzutage, die noch auf den Herrn warten? Nicht nur, dass Jesus wiederkommt. Nein, die auf den Herrn warten, dass er redet, dass er einem was offenbart, dass er einem was zeigt, dass er einen führt, auf den Herrn warten. Es gibt leider wenige Menschen, die selbst Zugang zu Gott haben. Sie stehen sogar dem Herrn manchmal im Wege. Es gibt ganz wenige, die, wenn die Tür offen ist, dort hineingehen. Jesus erschien all seinen Jüngern. Ja, als Jesus dort auf dem See Genezareth den Menschen begegnet, seinen Jüngern begegnete. Aber es war nur Petrus, der sagte, Herr, bist du es? Ruf mich zu dir zu kommen. Die anderen haben sich nicht getraut. Die haben gewusst, wenn der Herr uns ruft, ich kann nicht schwimmen. Ja, und was passiert, wenn das Wasser nicht hält, wenn die Verheißung nicht hält? Herr, bist du es? Ruf mich. Es gibt so wenige Menschen, die auf den Ruf Gottes achten. Nur ganz wenige ja, leben übernatürlich, nur ganz wenige sind es, die einfach wagen, mit Jesus aus dem Boot zu steigen, über Bord zu gehen. Viele sind berufen, heißt es in der Heiligen Schrift, aber nur wenige machen ihre Berufung fest. Alle könnten mit Jesus auf dem Wasser gehen. Stell dir mal vor, die ganze Gemeinde, Jesus, die ganzen Apostel gehen auf dem Wasser spazieren und die tanzen, jubeln und jausen und das Boot schwimmt davon. Die hätten alle auf dem Wasser gehen können, aber nur Petrus hat gewagt. Leider gibt es so wenige, die wagen, eine ganze Sache mit dem Heiland zu machen. In Matthäus Kapitel 6, Vers 34 lese ich, macht euch keine Sorgen um den nächsten Tag. Der nächste Tag wird für sich selber sorgen. Es genügt, dass jeder einzelne Tag seine eigene Last mit sich bringt. Einige geben Jesus ihre Sorgen ab, aber die anderen tragen ihre Last weiter, quälen sich weiter, plagen sich weiter, dulden weiter, anstatt dass sie sich helfen lassen würden. Nein, ich möchte den Heiland mit meinen privaten Sorgen nicht belasten und belästigen. Anstatt dass sie die Dinge abgeben. So viele, die könnten ein easy life leben, aber sie wagen es nicht. Sie reden mit Gott nicht darüber. So macht euch keine Sorgen, gebt eure Lasten dem Herrn ab auch heute Abend. Nimm die Dinge, wie sie kommen und sag, Heiland, jetzt kommt etwas auf mich zu, ich gebe es dir ab, mach du weiter diese Sache. Aber doch anstatt, dass wir dem Herrn Jesus die Sache übergeben, versuchen wir selber zu wursteln und zu arbeiten und so weiter. Und dann haben wir keinen Frieden mehr, keine Ruhe mehr und kommen nicht weiter. Viele Christen lassen sich so viel bieten vom Teufel. Anstatt, dass sie dem Teufel widerstehen und widersprechen. In der Bibel heißt es, unterordne dich Gott und dann widerstehe dem Teufel. Wo sind die Christen, die dem Teufel widerstehen? Sie rennen lieber zu Gottlosen, suchen bei Gottlosen ihre Hilfe. Weißt du, die Bibel sagt, sitzt nicht da, wo die Gottlosen sind und wandelt nicht im Rat der Gottlosen. Ja, was sagst du, Freund, Nachbar, Kollege? Sie rennen zu den Gottlosen. Aber Gottlose können dir nicht helfen. Die werden dich immer in die falsche Richtung leiten. Auch zu deinen Freunden, zu deinen lieben Seelsorgern, geh dort nicht hin. Ich denke nur an den Hiob. Was haben sie ihm alles geraten? Zuerst mal 7 Tage nichts gesprochen und dann, als sie anfingen zu sprechen, haben sie gar nicht mehr aufgehört zu sprechen. Du glaubst zu wenig, du liest zu wenig die Bibel, du vertraust dem Herrn zu wenig und. Und ich möchte dir eines sagen, geh keine Kompromisse ein, mach keine Gefälligkeiten, die zahlen sich nicht aus. Lieber ein Ende mit Schrecken als Schrecken ohne Ende. Hör nicht auf den Rat der Gottlosen. Die machen das und das, was sie dir sagen. Finde selber heraus. Denn wenn du den Heiligen Geist hast, die Salbung wird dich lehren, was du zu tun und zu lassen hast. Frag dich immer wieder, unter welcher Macht, unter welchem Einfluss stehe ich? Wer beherrscht mich? Wer kontrolliert mich? Wer bestimmt mein Leben? Nach welcher Philosophie lebe ich? Wem versuche ich zu gefallen? Nimm die Stunden, wie sie kommen, und dann versuch dich zu ordnen, herauszufinden, was ist es? Was ist der Wille Gottes für mein persönliches Leben? Mit meiner Bekehrung lerne ich, das Leben so zu nehmen, wie es kommt, denn ich lebe jetzt nicht mehr mein eigenes Leben. Ich habe mich bekehrt, an Jesus Christus gewandt, mein Leben ihm übergeben. Er ist der Steuermann, er lenkt mein Leben. Und ich muss immer wieder sagen, Herr, dein Wille geschehe, ob es mir passt oder nicht. Mir passt nicht immer. Ich werde nie vergessen, als ich ins Krankenhaus komme, nachdem meine Frau einen Schlaganfall hatte, komme ich ins Krankenhaus, sitzt sie am Bett ganz steif und ganz aufrecht und sagt, Johannes, der Herr hat heute Nacht zu mir gesprochen, ich werde heimgehen. Und ich habe verstanden, was es heißt, sie wird sterben. Und ich bin nach Hause gegangen und habe gesagt, lieber Gott, das kann nicht passieren. Wir haben noch so viel vor und so weiter. Du kannst nicht meine Frau wegnehmen. Ich habe mit Gott gerungen, gebetet, lieber Gott, mach, dass meine Frau wieder gesund wird, nach Hause kommt. Aber ich sage dir, verflucht sei die Zeit. Weißt du, ich habe Gott überredet, Gott gezwungen, was zu tun, was er eigentlich nicht tun wollte. Nimm die Stunden, wie sie kommen, wenn du spürst und wenn die andere Person muss spüren und die weiß, ich werde nach Hause gehen. Was glaubst du, dann muss ich 7 Jahre sie pflegen und zwar 7 Stunden, 7 Wochen, also die ganze, nicht nur 24 Stunden, 7 Tage, das ganze Jahr, über 7 volle Jahre. Das war eine furchtbare Zeit. Zuerst war sie bei meiner Tochter, da hat sie einen Bandscheibenvorfall bekommen, dann habe ich gedacht, ins Heim zu bringen, aber da war auch nichts, es war schlimmer wie die Hölle, das Heim. Ich rate es niemand, wenn es irgendwie geht, bleib zu Hause, lieber krabbelst und kämpfst für dich selbst. Und dann habe ich gesagt, Heide, du musst nach Hause kommen. Und dann waren die 7 Jahre, die also Plagejahre waren. Aber ich muss einfach, hätte ich damals gesagt, Vater, dein Wille geschehe, wäre ich auf die Knie gegangen, nicht wie ich will, sondern wie du willst, wäre es viel besser für mich, für sie und für das ganze Umfeld. Dein Wille geschehe. Ja, und das macht sogar ein Christ, verhält sich falsch. Und ich habe mich falsch verhalten, ich habe Buße getan, Gott hat mir vergeben und Gott hat mir Kraft gegeben, dass ich das tragen kann. Und ich glaube deshalb an die Vorherbestimmung, an die Führung und Leitung des Heiligen Geistes. Mein Vater hat alles geplant und ich sollte im Willen Gottes leben. Nimm die Stunden, nimm die Situationen, wie sie kommen. Hadere nicht mit Gott, mit deinem Schicksal. Wenn Gott es will, dann lass es geschehen. Bei mir gibt es keine Zufälle, ich glaube nicht an Schicksal, auch nicht an Wahrsagerei und Horoskope. Mein Leben liegt in Gottes Hand. Sein Geist lenkt und steuert mich, sein Wort gibt mir Kraft. Und wenn ich dann trotzdem Fehler mache, ich tue Buße, das ist das Optimale, das Schöne dabei, dass ich das tun kann. Ich sage, Jesus, vergib mir, ich habe dich gezwungen. Du hast dich verpflichtet, meine Gebete zu hören und du erhörst meine Gebete. Aber es ist nicht immer gut, wenn du alle meine Gebete erhörst. Die Frau von Dr. Billy Graham hat einmal gesagt, wenn der liebe Gott alle meine Gebete erhört hätte, hätte ich des Öfteren den falschen Mann geheiratet. Ja, zwing Gott nicht, deine Gebete zu erhören. Er ist ein Hörer des Gebetes, ohne Zweifel. Aber wir müssen immer vorne anfragen, dein Wille geschehe. Dein Wille geschehe. Immer wieder dein Wille geschehe, nicht wie ich will. Und wenn Gott nicht erhört ein Gebet, dann danke Gott, dass er dein Gebet nicht erhört hat. Das hätte aber ganz anders kommen können, so wie bei mir. Mein Leben liegt in Gottes Hand. Und ich halte mich jetzt an das Wort Gottes mehr und mehr. Ich gehe seinen Weg, versuche es zumindest, sein Wort ist meines Fußes Leuchte. Ich tue, was er sagt, auch wenn es manchmal schwer fällt. Glaubt mir, dem Heiland nachzufolgen ist kein Spaziergang. Manche Leute denken, das ist Halleluja, wir sind auf der Halleluja-Höhe, vergiss es. Wir müssen manchmal in dunkle Täler wandeln, im Tal der Todesschatten. Ich nehme jetzt, und ich habe eines gelernt in meinem Leben, nimm die Stunden, wie sie kommen. Ich kann sie mir nicht aussuchen. Aber dann, wenn dann diese Stunden kommen, die Situationen kommen, dann mache ich mit Gottes Hilfe, mit Gottes Gnade das Allerbeste, das Optimalste. Ich nehme das Böse, das Negative, ja, so wie ich damals gesagt habe, Heide, das Heim ist nichts mehr für dich, da bist du noch blöder, als du bist, in aller Liebe. Verstehst du, da waren lauter Verrückte drin und den ganzen Tag rumgebrüllt und geschrien und was weiß ich, was da war. Da waren so viele Kranke anderer Art, kommen nach Hause. Weißt du, es war nicht einfach, dann rauszuholen. Ich habe mit Gott zuerst mal ein paar Tage gehadert, habe gesagt, Gott, warum, wieso und weshalb, warum machst du es nicht? Du kannst ja Gebete erhören, aber Gott erhört nicht alle Gebete. Das, was wir eingebrockt haben, das müssen wir auch auslöffeln. Halleluja. Ja, warum machst du das so und so? Warum passiert das gerade so und so? Gerade bei mir, wo ich dir diene, lieber Gott. Ja, aber ich habe einfach weitergemacht. Ich habe mich nicht aufhalten lassen von dem Negativen. Und ihr wisst ja, ich habe gepredigt 4-mal in der Woche, nicht weit, nicht aufgehört, mich nicht eingeengt oder kürzer getreten. Nein, ich weiß, alles, was mir widerfährt, welcher Form auch immer, war vorher im Büro Gottes. Er hat es genehmigt, seinen Stempel draufgedrückt, genehmigt. Und ich weiß, was im Römer Kapitel 8, Vers 28 steht. Denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen. Und sie dienen mir zum Besten, vor allem meine Schwierigkeiten. Sie sind meine besten Lehrer. Meine Probleme sind meine besten Professoren. Meine Feinde, sie sind Profis, die mich schulen, die mich weiterbringen. Und die kosten mir gar nichts. Meine Feinde, meine Widersacher kosten mir gar nichts. Sie sind sogar meine Gebetshelfer, die Not lehrt beten. Kein Pastor kann dich so beten lehren wie die Not. Die Not lehrt dich beten, zum Herrn zu schreien, zu rufen. Lehren dich zu handeln. Die lehren mich, Verantwortung zu übernehmen. Die lehren mich, auf die Hinterfüße sich zu stellen. Jetzt, du musst irgendwie improvisieren. Ja, versuch dir selbst zu helfen jetzt. Und die Liebe und der Glaube und der Heilige Geist macht uns erfinderisch. Sie lehren uns im Glauben zu handeln. Sie lehren mich demütig zu sein und auch zu bleiben. Weißt du, das ist, was die Not macht. Not hilft uns, demütig zu bleiben. Paulus sagt, ich kann beides. Und das ist so wichtig, dass wir Christen beides können. Nicht nur, dass wir einseitig sind. Ich kann nur triumphieren, wenn es gut geht, wenn ich Geld in der Kasse habe, wenn ich gesund bin. Nein, ich kann auch triumphieren, wenn es mir miserabel geht, furchtbar schlecht geht, wenn ich gar nichts habe und nicht weiß, wie es morgen weitergeht. Seitdem ich Christ bin, lebe ich kein einseitiges Leben mehr. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Jesus Christus. Und ich liebe ein vielseitiges Leben, ein bunt gemischtes Leben. Ja, nimm die Stunden, wie sie kommen. So vielfältig, wie sie sind, so mannigfaltig, so bunt. Ja, gefüllt mit Lachen und mit Weinen, gefüllt mit Siegen und mit Niederlagen. Prediger Kapitel 3 im Predigerbuch im Alten Testament, der Salomo entdeckt es und er sagt, da hat alles seine Zeit. Prediger 3, Gottes Zeit ist nicht einseitig. Und wenn du das genau liest, Gottes Stunde, Gottes Gaben, Gottes Heimsuchung, ist alles so verschieden, so unterschiedlich. Geboren werden und sterben. Alles ist gleich. Das eine kommt, geboren werden und sterben. Pflanzen und ausreißen. Prediger 3. Nehmen und geben. Oder aufgeben auch. Der Segen liegt bei mir auch im Loslassen. Nicht nur im nur haben, 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 haben. Ich nehme ebenso, wie es kommt. Bei mir hat alles seine Zeit, wie es in Prediger 3 steht. Heilen und krank sein. Stark sein und schwach sein. Fröhlich sein und traurig sein. Alles hat seine Zeit. Nicht nur fröhlich sein. Halleluja, Halleluja. Lass die Herzen immer fröhlich. Ja, aber wir sollen auch fröhlich sein, wenn mal keine Sonne scheint. Und alles dunkel und düster ist und Mitternacht ist. Erfolgreich sein und versagen. Beides. Kann ich kommen und gehen. Annehmen und stehen lassen. Geehrt werden und verdammt werden, Erfolg haben und Misserfolg haben, bauen und zerstören, sammeln und niederwerfen. Alles, Gott hat beides in diese Welt gesetzt. Und wir müssen als Christen lernen, beides anzunehmen, anfangen und aufhören, irgendwo einen Punkt machen. Manche Leute hören gar nicht mehr auf. Verstehst du? Und meine Mutter hat gesagt, wir sollen aufhören, wenn wir essen, wenn es am besten schmeckt. Ja, reden und schweigen, alles hat seine Zeit. Streiten und Frieden machen, arbeiten und faulen sind, schön sein und hässlich sein, fasten und essen. Beides ist drin und wir sollten alles machen. Nimm das, was auf dich gerade zukommt. Sei nicht so wählerisch. Ich möchte nur gesegnet werden. Nein. Lerne auch, ungesegnet zu sein. Lerne, so wie diese Geschwister, bei denen ich zeitlang war oder nebenbei sonntags noch besucht habe, diese Gottesdienste, einfach auf den Herrn zu warten. Und dann sagt der Leiter der Gruppe, Geschwister, wir gehen nach Hause, wir suchen den Herrn nächsten Sonntag wieder. Wir kommen wieder, um den Herrn zu begegnen, nächsten Sonntag. Ja, kannst du das aushalten? Ja, das müssen wir lernen. Mir ist von Gott beides erlaubt, von Gott gewollt und sogar durch Gott gewirkt. Das sind meine Aufgaben und ich bin verantwortlich, was mit meinem Leben geschieht. Von Abraham, Isaak und Jakob heißt es, von diesen Patriarchen, das soll auch von dir und meinem Leben heißen, sie sind lebenssatt heimgegangen. Lebenssatt. Ich habe alles gehabt, so wie Prediger Kapitel 3 steht. Geboren werden und sterben, gewinnen und verlieren. Ich habe alles gehabt. Sie sind lebenssatt nach Hause gegangen. Ich habe Höhen und Tiefen durchgemacht. Und die waren nicht kleinig. Ja, sei nicht so buchhalterisch und pingelig. Oh, es muss genau so passieren, wie es in der Bibel drin steht. Nein. Gott überspringt viele Sachen. Abraham, er lebte verantwortlich vor Gott. Und das ist so wichtig. Der hat sogar gelogen, der gute Mann. Das ist meine Schwester. Verstehst du? Hat sich verleugnet. Das ist meine Schwester, obwohl es seine Frau war. Und sogar die beiden eine Verheißung hatten. Aber Gott hat für sie gestritten. Und Gott hat die Sache wohl gemacht. Ich denke nur an Hiob. Der Hiob hat etwas seiner Frau gesagt, als die Frau sagte, lieber Hiob, sag doch deinem Gott jetzt ab, das bringt sowieso nicht das ganze fromme Zeug, das bringt sowieso nichts. Und dann sagt er, Weib, Frau, haben wir das Gute von Gott empfangen, warum sollten wir auch das Böse nicht von ihm annehmen? Und das möchte ich dir sagen, nimm die Stunden, wie sie kommen, nimm nicht nur das Gute, nimm auch die Krankheit, nimm auch das Leid, nimm auch die Traurigkeit, nimm auch die Tiefen, nimm auch das Negative an. Das Gute, das kann jeder Depp annehmen, da musst du nicht fromm werden, da brauchst du auch nicht den Heiligen Geist dazu. Aber das Negative anzunehmen, das was nicht schmeckt, die bitteren Kräuter, und jetzt, oh Gott, ich danke dir auch für die schlechten Zulassungen, auch diesen von dir. Was uns hier im Leben passiert, sind alles nur Zulassungen Gottes. Wir müssen einfach diese Zulassungen annehmen. Das Negative. Ich möchte dir Mut machen, Bruder und Schwester. Ich spreche das als Seelsorger, als Vater im Glauben. Ich predige schon über 50 Jahre und ich weiß, wie der liebe Gott arbeitet. Nicht nur Halleluja-Höhe, irgendwie auf der Wolke Nummer 7, rote Brille tragen. Nein, lass uns nüchtern und sachlich wirken. Wir müssen die Zulassung Gottes annehmen und auspacken und verarbeiten. Es liegt an uns, was wir nachher draus machen. Und dann habe ich gesagt, gut, Heidi, du kommst nach Hause. Ich räume ein Zimmer aus. Wir machen ein Krankenzimmer zu Hause, so wie du da in der Klinik hattest oder in den Pflegeheim hattest. Wir haben dann ein Zimmer gemacht, wurde schön eingerichtet, dass die Pfleger arbeiten konnten. Und wir haben eine ganz tolle Zeit gehabt. Weißt du, ganz tolle Zeit zu Hause gehabt. Ich möchte die Zeit nicht missen. Man kann aus allem das Beste machen. Und die Frage ist, wie willst du das Leben gestalten? Einfach dem Zufall alles überlassen? Nein, die Dinge kommen auf dich zu, mach was draus. Und wir müssen ihm nachher, Gott, eines Tages Rechenschaft ablegen. Was habe ich da draus gemacht? Was ist da draus geworden? Jesus hat am Kreuz ausgerufen, Vater, es ist vollbracht. Ich habe getan, was ich konnte. Und das alles andere überlasse ich dir. Ich habe deinen Willen erfüllt, ich habe deinen Plan verwirklicht, mein Soll habe ich erfüllt, das Ziel erreicht. Vater, jetzt befehle ich meinen Geist in deine Hände. Achte auf die Zulassung Gottes. Der Vater hat für Jesus das Kreuz zugelassen. Das war was Grausiges, was Schreckliches, was Furchtbares, was er eben da zugemutet hat. Und wenn ich so die Bibel lese, das ist schrecklich, was Gott manchmal seinen Kindern zumutet. Ich denke nur Israel, da stehen sie vor einem roten Meer, geht's nicht vorwärts, nicht rückwärts, nicht seitwärts, nicht, was weiß ich, überhaupt nicht. Da stehen sie vor einem Meer. Sie müssen dann durch die Wüste wandern, sie müssen dann durch den Jordan noch gehen. Gott mutet uns immer wieder neue Glaubensschritte zu, Geschwister. Der mutet uns Glaubenskämpfe zu. Nimm die Stunden, wie sie kommen, nimm das Leben, wie es kommt. Und dann stehen sie vom gelobten Land. Dort gibt's Riesen, stellt euch mal vor, nicht nur Riesenstädte, auch dort gibt es gewaltige Menschen. Und wir haben auch so Überlieferungen, da sind Gräber gefunden worden, da waren die Menschen, die Skelette, die man gefunden hat, 4 Meter groß. Verstehst du, ich bin nicht einmal 1,80 Meter. Und die waren 4 Meter groß, diese Riesen. Ich verstehe, dass die da Angst gehabt haben von diesen großen Kerle. 4 Meter große Kerle. So groß waren die Skelette. So, Gott mutet uns Riesen zu, uneinnehmbare Städte. Gott mutet uns Widerstände zu. Gott mutet uns Verfolgung zu. Wir leben jetzt im Westen. Geschwister, wir können ruhig bleiben. Macht den Mund nicht so stark auf. Was? Ja, wir haben keine Verfolgung. Wir haben vielleicht so, dass die Leute uns dumm angucken. Aber wir haben keine Verfolgung jetzt im Augenblick. Wir haben Verführung. Aber Gott wird dich da durchbringen. Er mutet uns Bedrängnisse zu. Er mutet den Kindern Gottes Belagerungen zu. Wie oft sind die Israeliten belagert worden? Und er mutet uns immer wieder, mach den ersten Schritt. Und der erste Schritt ist der wichtigste Schritt, egal ob du zum Briefkasten gehst, um die Ecke oder eine Reise nach China machst. Der erste Schritt ist so wichtig. Und Gott erwartet von dir, die Dinge kommen auf dich zu. Der erste Schritt. Gott will, dass wir über uns selbst hinauswachsen, dass wir über unseren Schatten springen. Dass wir weitergehen, als wir normal sollten. Die zweite Meile. Und manchmal muss ich sogar die dritte und die vierte Meile gehen. Und die wird mir auch nicht erspart. Manche wollen nicht mal die zweite Meile gehen. Die erste muss ich so oder so gehen. Egal was passiert, egal was kommt, egal wie die Sache ausgeht. Aber die zweite Meile, die dritte Meile, die vierte Meile. Gott mutet uns oft Unmögliches zu, dass wir ja, undenkbar, unvorstellbar vor einer Sache stehen. Gott, wie soll es weitergehen? Und in dem Moment, wo wir weitermachen, geht's wieder weiter. Wie war es bei diesen Aussätzigen? Die wollen geheilt werden. 10 Stück. Jesus sagt, so viel Zeit habe ich nicht für euch. Geht und zeigt euch den Priester. Und in, heißt es, indem sie hingingen, wurden sie geheilt. Als sie dann bei dem Priester anklopften, da waren alle 10 geheilt. Während sie hingingen, Geschwister, während wir tun, während wir was machen, während wir unser Problem zugehen, passiert was. Diese paar Frauen dort am Ostermorgen, die gehen zum Grab, sie wollen Jesus salben, aber der ist schon gesalbt. Die wollen ihn salben. Und während sie aufs Grab zugehen, dann überlegen sie sich unterwegs, wer wird uns den großen, riesigen Stein wegwälzen? Die wussten nicht mal, dass es versiegelt ist, dass sogar das Grab bewacht wird. Wer wird uns den Stein wegwälzen? Und da heißt es, indem sie hingingen und als sie dort ankamen, da saß schon ein Engel drauf und sagt, hallo, guten Morgen, liebe Schwestern. Der Herr lebt, der Herr lebt, der ist auferstanden. Verstehst du? Während wir hingehen, während wir die Probleme angehen, während wir, ja, egal was es ist, egal in welcher Situation du dich befindest, vielleicht bist du todkrank, aber mach etwas. Mach das, was der Heilige Geist dir sagt. Ich war noch kein Prediger in unserer Gemeinde, in der Pfingstgemeinde in Augsburg. Da war ein Missionar, Bruder Zorno, Gerhard Zorno. Ich weiß nicht, ob er noch lebt oder nicht lebt, aber es sind schon viele Jahre her. Und da hat bei uns eine Bibelstunde gehalten. Und da hat die Schwester gesagt, der hat so eine Wendeltreppe gehabt im Haus. So von ersten Stock zu Erdgeschoss wieder runter. Und er hat gesagt, bitte benütze nicht die Pantoffeln. Du kannst stolpern und fallen. Und was macht unser Gerhard? Geht runter, stürzt und bricht sich die Rückgrat. Und wird im Gipsbett gelegt, liegt im Bett, hält aber bei uns die Bibelstunde, soll die Bibelstunde halten, war Missionar in Brasilien, in Südamerika und soll die Bibelstunde halten. Und natürlich an dem Tag, wo der Bruder Gerhard im Gipsbett lag, also im Gips verarztet wurde, er kann nicht predigen, er hat sein Rückgrat gebrochen, der betet die Gemeinde für ihn und so weiter. Und wir wussten nicht, wie es weitergeht. Es war eine ganze Bibelwoche angesetzt mit ihm zusammen. Wir beten und mittags, die Schwester geht einkaufen, da sagt eine Stimme zum Gerhard, Gerhard, steh auf, geh aus dem Bett raus. Dann sagt er, ich bin im Gipsbett, ich kann das nicht, mein Rückgrat ist gebrochen. Eine Stimme sagt, geh raus und er dreht sich und er fällt aus dem Bett raus und dann zieht er sich an der Bettkante hoch und er steht. Das denkt, das ist ein Wunder. Und er wollte nach der ganzen Behandlung und alles, was da war, da gab es noch keine Badewanne und fließendes Wasser, also das vor 50, 60 Jahren, wo das alles passiert ist, dann geht er ins Schwimmbad zum Baden und legt einen Zettel in sein Gipsbett und ich bin im Bad, also ich bin schwimmen, baden. Dann kommt die Schwester nach Hause, kriegt einen Schlag, kommt der Arzt zum Verarzten und sagt, wo ist der Herr Zorno? Dann sagt sie, leider kann ich das nicht sagen, hier steht ein Zettel, ich bin im Bad, ich bin also baden gegangen. Und das war, er hat der inneren Stimme gehorcht, nicht was der Arzt gesagt hat, dein Rückgrat ist gebrochen, sondern was der Herr sagt, ich bin dein Arzt, ich heile dich. Und wir müssen auf die Stimme Gottes hören, nimm die Dinge, wie sie kommen. Der hat zuerst mal mit Gott auch gehadert. Guck mal, lieber Gott, ich bin hier als Missionar gekommen, ich halte den Geschwistern einen Vortrag und ich kann das nicht. Der Teufel versucht mich zu blockieren und der Teufel wird dich immer blockieren. Deshalb nimm auch die Blockaden hin, aber nimm sie nicht an. Die musst du akzeptieren, dass er dir ein Bein stellt, dass du ja wegen deinem Ungehorsam mit den Pantoffeln die Treppen runtergehst und stürzt. Gott mutet uns manchmal Unmögliches zu, geh ins Bad und geh schwimmen. Und dann kommt er zurück und wir konnten unseren Augen nicht fassen. Da kommt er am Abend, der Bruder Gerhard, in den Gottesdienst und erzählt das Wunder seiner Heilung, wie Gott an ihm gewirkt hat. Gott arbeitet manchmal anders, als wir denken und uns ausmalen. Ja, in aller Liebe. Gott mutet uns zu, Neues zu lernen, unsere Fähigkeiten wieder ganz neu zu entwickeln, mit unseren Funden zu wuchern. Gott mutet uns zu, dass wir Realisten sind und mit Wunder, mit Eingreifen Gottes rechnen. Nicht mit dem Wunder der Medizin. Der Arzt kann sehr viel, aber Gott kann noch viel mehr. In aller Liebe. Gott mutet uns zu, dass wir uns aus der Routine lösen. Gott macht nichts. Er lässt es zu und er überlässt es dir. Was machst du jetzt? Nach deinem Glauben soll es geschehen. Nach deiner Erkenntnis, nach deiner Feststellung. Ja, wo ich immer wieder gesagt in den letzten Wochen, was Gott mir gezeigt hat, Gott ruht von seinen Werken. Gott macht gar nichts. Du musst es machen. Er stärkt nur deinen Glauben, er motiviert dich. Ja, er macht dich stark, gibt dich nicht auf. Und jetzt, Gott hat es zugelassen. Und jetzt musst du gucken, wie gehe ich damit um? Wie arbeite ich darum? Und was heißt das von Jesus? Jesus sagt einmal, mein Vater hat bisher gewirkt und ich wirke weiter. Weißt du, wir müssen weiterwirken. Du hast die Verantwortung, dass du das gebrauchst, was Gott in deinem Leben wirkt. Alles, Johannes Kapitel 16, Vers 15, alles, was der Vater hat, ist mein und ich und der Vater, wir sind eins. Und wir müssen mit Gott übereinstimmen. Nimm die Stunden, fang es auf, diesen Ball und arbeite und wirtschafte weiter damit. Nimm dein Leben an als eine Zulassung Gottes in deinem persönlichen Leben. Gott hat dich für sich vorherbestimmt. Er will dich gebrauchen zu seiner Ehre, zu seiner Verherrlichung, dass du, ja, wenn du dich rühmen kannst und sollst, dass du nur sagen kannst, der Herr hat mir geholfen, die Gnade Gottes war da. Du bist hier, um der göttlichen Natur teilhaftig zu werden. Du bist hier, um die göttlichen Qualitäten zu entwickeln. Mit meinem Gott springe ich über die Mauern. Ja, die Dinge kommen, da stehst du vor der Mauer, wie Ochs vor dem Tor. Aber wie geht es jetzt weiter? Aber du solltest jetzt ja, sagen, mit meinem Gott springe ich über die Mauer. Und wenn ich nicht über die Mauer komme, dann grabe ich mich unter der Mauer durch, versuche einen Tunnel zu graben. Ich habe in der Friedrichstraße, als ich dort eine Gemeinde hatte, und hier in Berlin, da hatte ich jemand, ja, der hat gesagt, ich bin hier im Westen, ich bin Gott so dankbar, dass ich im Westen bin. Und weißt du, wie ich im Westen gekommen bin? Der war aus dem Osten, der hat sich einen Tunnel gegraben gehabt. Und da kamen einige Leute über diesen Tunnel in den Westen. Und er und seine Frau, die sind aus dem Osten geflohen und waren in den Westen, wohnten in Steglitz. Ich weiß nicht, ob sie heute noch leben, sind so viele Jahre her. Also du siehst, man muss, wenn man nicht über die Mauer kommt, muss man unter der Mauer durch. Und es gibt immer einen Weg. Wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg. Glaub mir das. Ich möchte dir Mut machen. Auch wenn du schwere Schicksalsschläge erleidest und schwere Prüfungen durchstehen musst, wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg. Grab dir einen Tunnel einfach durch. Mit Gottes Hilfe wird es schon klappen. Und der hat eine ganze Weile gegraben. Oder die, nicht nur er war nicht allein, das sind mehrere gewesen. Die haben eine ganze Weile daran gegraben. Sind Risikos eingegangen. Weißt du, von nichts kommt nichts. Gott hat dich für sich bestimmt. Du sollst für Gott da sein, für das Leben. Du sollst ihm dienen, du sollst ihn lieben und so weiter. Du bist hier einfach, ja, dass du die göttlichen Qualitäten entwickelst, dass du liebst, dass du vergibst, dass du barmherzig bist und vieles mehr. Epheser Kapitel 2, Vers 8 lese ich hier. Epheserbrief 2, Vers 8. Denn aus Gnaden seid ihr gerettet durch den Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es und nicht aus euren Werken, damit sich nicht jemand rühme. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Jesus Christus zu guten Werken, die Gott zuvor vorbereitet hat. Alles, was wir tun, ist schon alles vorbereitet. Du musst nur ja verwalten, einordnen, ablegen, was auch immer ist. Wir sind geschaffen zu guten Werken, die Gott zuvor vorbereitet hat, dass wir darin wandeln. Er macht uns den Weg. Du musst nicht den Weg den nur austrampeln. Er legt die Schienen. Er pflastert die Straße. Er macht es. Wir müssen nur gehen. Und manchmal muss Gott uns mit der Nase draufstoßen. Sonst kapieren wir gar nicht anders. Und das sind manchmal diese schwierigen Dinge, diese Umstände. Du musst einfach in der Bestimmung Gottes wandeln. Den Weg gehen, den er dich führt. Die Dinge tun, die er für dich vorherbestimmt hat. Plötzlich stehst du da. Du kannst. Ich habe selber nicht verstanden, dass ich das kann, dass ich meine Frau spritze, dass ich meine Frau behandle und dann, als dann so weit war, dass ich künstlich ernährt werden sollte, habe ich sogar einen Kurs besucht, wie lege ich da die Sonde und wie ernähre ich sie künstlich mit der Astronautenkost. Ja, da bin ich erstaunt gewesen, was ich so alles kann. Ich habe noch nie Medizin studiert. Ich habe Psychologie studiert, ich habe Theologie studiert, ich habe Philosophie studiert, habe alles Mögliche studiert, aber ich habe nicht Medizin studiert. Und plötzlich habe ich gemerkt, ich kann das alles. Ja, du wirst erstaunt sein, was du alles so im Leben kannst. Lass die Dinge an dich rankommen. Ja, plötzlich merkst du, ich kann das. Ich kann das. Ich kann das. Plötzlich habe ich göttliche Qualitäten, Mensch. Verstehst du das? Fähigkeiten, von denen ich gar nicht mal geträumt habe. Ich konnte nur Spiegeleier machen. Das war alles, was ich als Mann konnte. Aber plötzlich muss ich ja Haushalt machen, plötzlich muss ich kochen, plötzlich muss ich alles machen. Und plötzlich habe ich sehr gut gekocht. Ja, und 7 Jahre konnte ich meine Frau ernähren. Und mich selbst noch ernähren. Ja, plötzlich kann ich Wäsche waschen. Ich habe sowas noch nie richtig gemacht. Das hat meine Frau alles gemacht. Aber plötzlich muss ich selber das alles machen. Du siehst, wozu der Mensch fähig ist, wenn er muss. Wenn man sich nicht drückt vor der Arbeit. Ja, ich bin erstaunt. Und deshalb, ich möchte dir Mut machen, egal wer du bist und was du machst. Wir sind von Gott bestimmt für das Leben. Ja, Gott ist nicht ein Gott der Toten, Gott ist ein Gott der Lebenden. Wir sind Gottes Werkzeuge und seine Instrumente. Wir müssen einfach nur funktionieren. Und wir müssen lernen, weiterzugehen, über uns selbst hinauszuwachsen und einfach diese Zulassung Gottes annehmen, was in unserem Leben alles kommt. Als ich nach Indien gefahren bin, oder ja, dort war, ich konnte Englisch. Ich habe auch Englisch meine Notizen in der Schule genommen, oder in der Uni, also beim Bibelstudium genommen. Ja, aber ich habe noch nie so richtig gepredigt in Englisch. Und dass ich dann in Neu-Delhi lande, und ja, da wird Englisch gesprochen. Und von dem Moment habe ich Englisch gesprochen und 150 Predigten in Indien gehalten, in Englisch. Als ich nach Hause kam, ich konnte nicht mal mehr Deutsch richtig. Verstehst? Und plötzlich, du kannst es. Ich war erstaunt, wie das alles so funktioniert. Fang an. Gib dich nicht auf. Wachs über dich selbst hinaus. Du hast freien Willen, deine Bestimmung auszuführen, dein Leben zu gestalten. Gott will, dass du ja dein Ziel erreichst, das, was du vom Herrn gezeigt bekommen hast oder was dir vor die Füße gestellt wird, in die Hände gelegt wird, mach es und du wirst verblüfft sein, was du alles kannst. Das Ziel steht fest, wir sind für den Thron bestimmt. Und ein Thronfolger, der muss alles können, der muss sich überall auskennen. Ein Prinz, der wird in allen Gebieten eingewiesen. Wir sind zum Herrschen bestimmt. Und du musst dich da auskennen und dort auskennen. Deshalb erlaube Gott, dass du so vielfältig und vielseitig und vielschichtig bist, dass du da was siehst und dort was lernst und das mitmachst. Schau doch die Prinzen an. Die müssen auf allen Gebieten was können. Du bist für den Thron bestimmt. Du bist nicht nur ein Roboter. Ja, du musst lernen, die Erde zu beherrschen, die Situation zu beherrschen, die Dinge im Griff zu bekommen. In meiner Bibel heißt es, die Friedfertigen werden das Erdrecht besitzen. Du musst lernen, die Erde zu besitzen, zu verwalten, ja, Diplomat zu sein und diplomatisch zu handeln. Auch wir als Christen müssen diplomatisch werden, großzügig werden, vergeben, Versöhnung und vieles andere mehr. Gott gibt uns den Rahmen, seine Gebote und seine Gesetze für das Leben, das wir leben sollen. Und dann gibt er uns freie Hand. Das Bild kannst du selber malen, wie du willst. Das ist vollkommen egal, aber der Rahmen muss stimmen. Geh nicht über die Grenze hinaus. Hier in diesem Rahmen darfst du dich frei bewegen. In diesem Leben, das Gott dir gegeben hat, von der Geburt bis zu deinem Tod, das ist dein Leben. Und hier gestaltest du dein Leben. Und in diesen Grenzen ist Gott herrlich. In der Bibel heißt es, Gott ist herrlich in den Grenzen Israels. Damals eine Verheißung für Israel. Da in Babylonien oder in Griechenland, in Rom, in Ägypten hat Gott nichts zu suchen. Er will auch gar nichts zu tun haben mit diesem Gesindel. Aber er ist herrlich in den Grenzen Israels. Gott ist herrlich in deinem Leben, nicht im Leben der anderen Leute, in deinem und meinem Leben. Übertreten wir die Grenze, dann haben wir ein Chaos in unserem Leben, dann geht es uns schlecht, dann werden wir krank, dann verlieren wir alles. Denk an die Geschichte vom verlorenen Sohn. Er ist übers Land gezogen, hat alles verplempert, alles wurde ihm aufgefressen. Außerhalb von den Grenzen Israels, von den Grenzen deines Lebens, deines Alltags, was dein Alltag ist, hast du keinen göttlichen Schutz. Da ist die Hölle. Nimm alles an, was von Gott kommt, was er dir erlaubt, was ja, er dir zuspielt. Lehne nichts ab. Nimm die Dinge so, wie sie kommen. Ist meine Botschaft heute. Tue nur das, was du tun darfst. Was er dir erlaubt, wozu er dir grünes Licht gibt. Ja, nimm diese göttliche Toleranzgrenze an. Und wir sind eingeschränkt in dieser Toleranz, in diesem Toleranzbereich. Hier ist dein Reich. Hier ist, wo Gott dich hingestellt hat. Die Gemeinde, die Familie, deine Arbeitsstätte, das ist dein Bereich. Und da bist du Herr. Und da solltest du auch Herr sein und dich als ein Herr benehmen oder als eine Dame. Seine Gebote sind, ja, nicht nur du sollst nicht, sondern du darfst. Du darfst, er erlaubt es und er gibt dir auch ein grünes Licht. Es gibt Dinge, die du nicht tun solltest. Und sobald du über die Grenze gehst, dann ist der Teufel los. Und der Teufel greift dich an. Und warum viele Christen angegriffen werden vom Satan ist, weil sie nur im Ausland sind. Die gehen über die Grenze. Jesus ging nie über die Grenze Israels. Er sagt, ich bin nur zum Haus Israel gesandt, das ist mein Platz. Der ging mal nach Norden, nach Süden, und was weiß ich, aber der blieb innerhalb der Grenzen Israels. Und unser Heiland ist auch heute nur dort, was unser Leben ausmacht. Da, wo er gegenwärtig ist. Satan wartet nur darauf, sobald du über die Grenze gehst, sobald du allein bist. Warum die Eva gesündigt hat, ist nur, weil sie den Adam nicht mitgenommen hat. Gott hat erlaubt, den Leuten im Garten sich zu bewegen. Aber zwei Bäume hat er gepflanzt, wo er gesagt hat, das sind meine Bäume. Bitte berührt es nicht, ist noch nicht so weit. Und die Eva war allein. Sie hat nicht die Verheißung gehabt, Gottes, verstehst du, den Schutz Gottes. Immer wenn du allein bist, hast du keinen Schutz Gottes. Deshalb für die Schwestern, das ist sehr wichtig, die Schwestern sollten vieles nicht machen. In aller Liebe. Man möchte jetzt diese Quoten haben, dass die Frauen genauso viel berechtigt sind, gleichberechtigt sind wie die Männer. Aber vieles können die Frauen nicht, dürfen die Frauen nicht. Weil ja, sie sind zu emotionell in vielen Sachen. Und deshalb, sie brauchen den Schutz des Mannes oder sie brauchen den Schutz anderer Leute um sich herum, um ihr Leben herum. Dann sind wir nicht im Willen Gottes, wenn wir was Eigenes machen. Und der Teufel ist ein Widerwirker. Er versucht, dich dahin zu führen, dass du deine eigenen Wege gehst, dass du deinen Kopf durchsetzt, ohne Gott um Erlaubnis zu fragen, darf ich das? Ist es dein Wille? Und der Teufel erscheint auch hier im Paradies und sagt, Eva, schau her, guck mal, das sieht gut aus. Und stellt Gott in Frage. Der Teufel ist ein Verkläger der Brüder, Hiob Kapitel 1, Vers 6. Und er ist ein Petzer, er verklagt die Menschen. Und hoch doch, was in den christlichen Kreisen passiert, wie die Christen übereinander reden, sie beleidigen sich einander, indem sie sagen, guck mal den an, guck mal den an, guck mal den an. In der Bibel steht klipp und klar, du sollst nicht richten. Und wer richtet, der geht über seine Grenze hinaus. Mit welchem Maß wir messen, so werden auch wir gemessen. Und bei Gott ist so, du kannst ja über die Tiere zählen, du kannst die Gegenstände zählen, du kannst die Steine zählen, aber die Menschen darfst du nicht zählen. Die Menschen hat sich Gott selber vorbehalten. Gott ist der Richter der Menschen und nicht die Menschen. Und Gott hat die Menschen, ja, sich selbst vorenthalten. Die Menschen sind was ganz Besonderes. Das Böse ist, dass man gegen den Plan Gottes handelt. Deshalb nimm das Leben, was ist, wie es kommt und prüfe es. Ist das wirklich von Gott? Und als der Teufel kommt und sagt, lass die Steine zu Brot werden, dann sagt Jesus, ich brauche das nicht. Wenn ich Hunger habe, wird mein Vater im Himmel mich versorgen. Wird mir Manna vom Himmel schicken, das hat er den Israeliten 40 Jahre getan. Warum soll er mich in der Wüste verhungern lassen? Also du musst fragen, wer provoziert mich, wer fordert mich heraus? Soll ich was machen von mir aus? Prüf die Dinge. Du musst genau wissen, ist das eine Zulassung Gottes? Kommt es von Gott oder vom Satan? Hier brauchst du die Gabe der Geisterunterscheidung, nicht was die meisten Pfingstler und Charismatiker da babbeln. Ja, du musst wissen, von welcher Richtung weht der Wind. Ist es von Gott? Ist es vom Teufel? Und alles, was nicht von Gott ist, ist vom Teufel. Ganz einfach. Alles, was nicht Liebe ist, ist vom Teufel. Alles, was nicht Demut ist, ist vom Teufel. Alles, was nicht Bescheidenheit ist, ist vom Teufel. Alles, was nicht Ehrlichkeit ist, ist vom Satan. Alles, was nicht Bedürfnislosigkeit ist, ist vom Teufel. Ja, da könnt ihr weitermachen. Alles, was nicht Geduld ist, ist vom Teufel. Alles, was nicht Ausdauer ist, was nicht Beständigkeit ist, ja, wo man auf sein Recht pocht, ich habe hier Recht, ist vom Teufel. Wir müssen lernen, alles abzugeben. Wenn die Dinge auf uns kommen, wir brauchen eine Geisterunterscheidung. Wir haben eine Geisterunterscheidung, dass wir wissen, ist das von Gott. Alles, was nicht dienen ist, was nicht Unterordnung ist, das ist vom Teufel. Alles, was nicht Gott verherrlicht, das ist vom Teufel. Oh, meine liebe Zeit. Deshalb, du musst prüfen, wenn Dinge auf dein Leben zukommen, wenn du damit konfrontiert wirst, ist es von Gott. Geschwister, wir müssen aufpassen. Satan argumentiert ja mit Tatsachen. Oft denkst du, Mensch, der Kerl hat doch recht. Der lügt doch nicht. Und doch, er kommt mit Bibelsprüchen sogar. Und viele Christen denken dann, wenn man mit Bibelsprüchen kommt, das ist bestimmt vom Heiligen Geist. Vergiss es. Prüfe die Geister. Höre, Satan besitzt keine Zulassung mehr bei Gott, dass er dort dich verklagen kann oder was tun kann oder irgendwie ja, auf sein Recht pochen kann. Du musst eines wissen, wenn etwas, was ich vorhin vorgelesen habe oder dir gesagt habe, wenn das nicht in deinem Leben ist, dann ist es nicht von Gott, dann wirst du es gar nicht haben. Der Teufel ist ein Verkläger der Brüder. Der wartet nicht, bis er grünes Licht hat. Er klagt dich an, versucht dich soweit alles Mögliche, um dich fertig zu machen, dich eine Falle zu stellen. Satan ist aus dem Himmel gefallen, so steht es in meiner Bibel, wie ein Blitz, sagt Jesus, Lukas Kapitel 10, Vers 18. Und auch seine Stätte wurde im Himmel nicht mehr gefunden. Da hat nichts mehr dort zu suchen. Und auch diese ganzen Dinge, die auf mein Leben zukommen, die nicht von Gott sind und sein können, die haben bei mir auch nichts zu suchen. Denn in meiner Brust ist der Himmel oder in meiner Brust kann die Hölle sein. Je nachdem, was ich da reinlasse. Jakobus 4, Vers 7. Unterordne dich Gott. Und dann kannst du dem Widersacher widerstehen. Dann flieht er von dir sogar. Und nimm das alles aus der Hand Gottes. Nimm die Dinge, die auf dein Leben zukommen, so ja, wie eine Lawine auf dein Leben zurollt, Sünde, Krankheit, Tod und so weiter, ist das von dir, Herr. Die Menschen, die du in meinen Weg schickst, sind die von dir. Ja, wir sind Sünder, deshalb auch die Sünde. Nimm die Sünde an, auch die Sünde anderer Leute, denn wir sind ja noch immer Sünder. Solange ich hier in dieser Welt lebe und Johannes Matthäus heiße, bin ich immer noch ein Sünder. Ich habe Gnade bei Gott gefunden und ich weiß, meine Sünden sind vergeben, aber ich bin immer noch aus Fleisch und Blut. Und ich bin menschlich. Und einmal, wenn ich sterbe, dann wird alles abgelegt und wird alles vorbei sein. Was ich sagen will, unterordne dich dem Normalen. All dem, was dir der Alltag bringt, mit sich bringt. Widerstehe dem Teufel. Wenn du merkst, das ist genau das Gegenteil, was die Bibel sagt. Das widerspricht der Bibel. Werde stolz, arrogant, bilde dir was ein. Du bist was Besonderes. Ja. Warum? Oder dass du mit Gott handelst. Warum nimmst du mir das weg, wenn du allmächtig bist? Warum lässt du das zu? Und ich möchte dir auch noch etwas sagen. Und du solltest etwas nicht machen, was viele Christen machen. Die verklagen den Teufel. Die verklagen Satan. Was hat einer in der Bibel gesagt? Satan, der Herr schelte dich. Ich habe kein Recht, den Teufel zu schelten. So viele Christen, ganz besonders aus der charismatischen Szene, die geistliche Kriegsführung führen, die schelten den Teufel, die binden den Teufel, die fesseln den Teufel, die verdonnen den Teufel in der Hölle. Die haben keine Macht und keine Autorität über den Satan. Das ist ein Geist, ein Dämon. Nur Jesus kann den Teufel binden und in der Hölle verdonnen. Nur Gott und nicht du. Aber die das wagen. Ich kenne Christen hier aus Berlin, aus einer charismatischen Gemeinde, die sind nach Dänemark gefahren, in Kopenhagen, gegen das Rotlichtmilieu protestiert und eingesetzt, wir binden den Teufel, den ganzen sechs Teufeln, die ganzen sechs Dämonen. Was ist passiert? Die kommen nach Berlin zurück und ihre Ehen gehen nacheinander auseinander. Von diesen ganzen geistlichen Kriegsführer. Du kannst den Teufel nicht besiegen. Der Teufel kann nur Jesus besiegen und sonst niemand. Und ich werde nie vergessen, wir haben bei Möckmühl da in Heilbronn eine Taufe und da kommt so ein junger Bursche, krümpelt sich die Ärmel hoch, der ist erst frisch bekehrt, noch grün hinter die Ohren. Ich nehme den Teufel auf. Habe ich gesagt, Bub, hör auf. Du kannst mit dem Teufel nicht aufnehmen, der nimmt mit dir auf. Und was ist passiert? 3-4 Wochen später ist er in der Psychiatrie gelandet. Der Teufel hat mit ihm aufgenommen. Und soweit ich kenne, solange ich dort Pastor war, ist er gar nicht mehr rausgekommen, da aus dieser Nervenklinik. Du nimmst mit dem Teufel nicht auf, aber einer nimmt auf, das ist Jesus Christus, in aller Liebe. Erlaube nicht, dass Satan dich verklagt und klagt den Satan auch nicht an. Erlöse uns von dem Bösen, das ist das Gebet der Christen in der Bibel. Ja, der Herr hilft dir, siegen, dass du darüber stehst. Paulus sagt hier, wir rühmen uns die Trübsale, wir lassen uns nicht unterkriegen, wir geben uns nicht auf. Ja, egal was auf unser Leben zukommt, wir machen mutig weiter. Der schüttelt seinen Staub ab und steht auf nach der Steinigung oder aus der Arena, wo er war. Wir sind nicht von denen, die da weichen, die da aufgeben, die da resignieren. Begreife, deine Vorherbestimmung, bleib auf dem Kurs, nimm Kurskorrekturen vor, dass du, wenn es irgendwelche Dinge dich hin und her geschoben haben, ja, gib dem Bösen keine Oberhand in deinem Leben, keine Macht über dich selber, denn nur du kannst über dir selber Macht geben. Jemand redet also nicht negativ über dein Leben. Gott ist der Töpfer und er ist der Ton und er macht aus unserem Leben, was er will. Nimm, wie das Leben kommt. Römer Kapitel 9, Vers 21. Hat nicht der Töpfer Macht über den Ton, aus demselben Klumpen ein Gefäß zur Ehre zu machen und ein anderes Gefäß zur Niedrigkeit, zur ehrenlosen Aufgabe? Der Herr kann alles machen. Der kann eine Vase machen und einen Nachttopf. Beides kann er machen. Er ist der Töpfer. Da heißt es weiter, da hat Gott seinen Zorn, Gott zeigt seinen Zorn und er kann groß kundtun, was er will. Und das Gefäß muss ertragen, die Bestimmung, was er werden sollte. Lass, was Gott aus seinem Leben macht, das ist sein Bier, sein Problem. Lass ihn an deinem Leben arbeiten. Er ist der Töpfer. Du und ich, wir sind Gottes Demonstration, Gottes Präsentation, Gottes Beweisstück hier in dieser Welt. Ein Gefäß zu ehren. Ja, das möchten wir alles sein. Eine schöne Blumenvase. Aber stell dir mal vor, du wirst ein Nachttopf. Und Nachttopf war damals im Alter, in dieser Zeit, als es geschrieben wurde, sehr wichtig. Nachttopf, verstehst du? Sie haben kein Spülklosett gehabt damals. Ja, und Gott macht uns ein Gefäß zu ehren und ein Gefäß zu unehren. Als Müllentsorgung. Dass die Scheiße entsorgt wird. Verstehst du? Und nachts, verstehst du, Pipi entsorgt wird. Da, Gott macht auch solche Gefäße zur Ehre und zur Unehre. Und Gott zeigt dem Teufel, ich kann aus einem Menschen machen, was ich will. Und ich gestalte ihm. Und ich habe oft nachgedacht, guck mal, wenn Gott einen Seelsorger macht, wenn Gott einen Arbeiter macht und so weiter. Was? Gott macht so, wie es braucht. Alles, was hier auf dieser Welt geschieht, ja, ist schon vor langer Zeit, vor der Ewigkeit, schon vorherbestimmt. Auch das Schicksal eines jeden Menschen wird schon bei der Geburt festgelegt. Ich war nur bei 2 Geburten von meinen Kindern dabei. Ich hätte dabei können, sein können bei allen 4, aber ich war nur bei 2 dabei, weil ich, ja, der eine, da die Hebamme verhindert und dann der Verkehr hat es verhindert, dass ich nicht rechtzeitig angekommen bin. Aber das Erstaunliche ist, so wie die Kinder in den ersten 5 Minuten waren nach der Geburt, so sind sie bis heute. Und so kann ich genauso beobachten, als Charakter, als Persönlichkeit, als, ja, wie sie sich entfalten, wie sie sich entwickeln. Und das, der Mensch ist das, wie er hier auf diese Erde kommt, schon von Gott, von Ewigkeit her bestimmt. Oft achtet man nicht darauf, aber ich habe es damals geachtet. Das Schicksal des Menschen ist schon lange vorausgelegt. Prediger Kapitel 6, Vers 10. Alles auf der Welt ist seit langer Zeit schon vorherbestimmt. Und das Schicksal jedes Menschen steht schon vor seiner Geburt fest. Hat der Salomo schon festgestellt, steht vor seiner Geburt fest. Mit dem, der mächtig ist, ja, da kann er nicht streiten, kommt er gar nicht bei. Warum hast du mich das gemacht? Ein Gefäß zur Unehre. Streite nicht mit Gott. Nimm, wie dein Leben gestaltet ist und so weiter, was er daraus gemacht hat. Sei dankbar und sag, lieber Gott, ich mache jetzt aus meinem Leben das Beste. Ich will ein guter Nachttopf sein, dass die Leute gerne benutzen und dass sie Freude an mir haben und dass sie mich nicht so schnell durchs Fenster rauswerfen. Denn früher hat man die ganze Scheiße durchs Fenster rausgeschüttet auf die Straße. Deshalb, ja, die ganze Krankheiten, die sich so verbreitet haben. Gott hat einen Sinn für dein Leben und einen Plan für dein Leben gegeben und festgelegt. Prediger Kapitel 3, Vers 14 nochmals. Und ich merkte, dass alles, was Gott tut, das besteht für ewig und man kann nichts dazu tun und auch nichts wegnehmen. Nimm dein Leben so an und dann sei ein guter Mensch. Ein Prediger hat einmal gesagt, wenn du kein guter Baum sein, dann sei wenigstens ein guter Strauch. Verstehst du? Ein guter Strauch, wenn du kein guter Baum sein kannst. Und auch ein guter Strauch kann was Gutes sein. Dieser brennende Busch in der Bibel, dieser Dornbusch. Und wir haben da in der Bibel auch so Diskussionen von den Bäumen. Wer ist der Schönste? Wer ist der Größte? Wer ist der Edelste? Und sogar Gott sieht auch die kleinen Bäumchen. Auch die haben eine kleine Bestimmung. Und dann heißt es weiter hier in Prediger Kapitel 3, was geschieht, das ist schon längst gewesen. Und was sein wird, ist auch schon längst gewesen. Und Gott holt wieder hervor das, was vergangen ist. Weißt du, du kannst ganz ruhig sein. Du hast eine Bestimmung und diese Bestimmung ist von der Entstehung im Universum, von der Grundlegung der Welt bis zur Vollendung, ist alles festgelegt durch Gott. Gott macht aus der Vergangenheit Zukunft und Zukunft das Jetzt. Nimm das Leben, wie es gerade passiert. Danke Gott. Wehre es nicht. Kämpf nicht gegen Gott. Rebelliere nicht gegen Gott. Das Rebellieren ist Sünde. Alles andere, es gibt keine Sünde als solches. Ehebruch ist keine Sünde. Mord ist keine Sünde. Lügen ist keine Sünde. Aber das Rebellieren gegen Gott ist eine Sünde. Wenn du gegen Gott rebellierst, warum hast du uns ausgeführt? Warum hast du das und das und das jenes gemacht? Das ist Sünde. Wir rebellieren gegen Gott. Alles andere sind nur Sünden den Menschen gegenüber, anderen Menschen gegenüber, wo wir uns an den Geboten versündigen. Du kannst hier nichts verändern. Das Programm Gottes läuft. Das Countdown läuft, bis der ganze Vorgang abgeschlossen ist. All die Dinge, die in unserem Leben passieren, die sind schon festgelegt. Ja, fest programmiert. Versuch es nicht zu ändern. Und wenn du das versuchst zu ändern, das kommt einem bitter zu stehen. Und du gehst dabei selbst zugrund. Dabei wird nichts draus aus deinem Leben, wenn du versuchst zu ändern. Ja, sag Gott danke. Jetzt bin ich geschieden. Jetzt bin ich verwitwet. Jetzt bin ich verarmt. Jetzt bin ich krank. Jetzt bin ich am Ende. Ja, nimm das und sag, lieber Gott, mach was draus aus meinen Lumpen. Mach was draus aus diesem Chaos. Ja, mach aus dem, was so kaputt ist. Ich habe auf meiner Facebook-Seite ein Zeugnis von einem evangelischen Pfarrer aus der Schweiz, den ich selber mal kennengelernt habe. Gelle heißt er, verstehst, kannst dieses Interview nachhören. Der Mann, weißt du, er war Prediger, Pfarrer, nach 7 Jahren lässt sich seine Frau von ihm scheiden und er ist quittiert, er muss seinen Dienst aufhören. Ich bin gescheitert, aber Herr, ich habe mit Leib und Seele gerne für dich gearbeitet und jetzt ist alles so gelaufen. Hör diese Geschichte dort an. Geh auf meine Facebook-Seite. Und diese Geschichte hat mich fast zu Tränen gerührt, wie der Mann sich wieder gefangen hat, wie der Mann durch die Gnade Gottes wieder aufgerichtet wurde. Und dann hat diese Einrichtung die Schleife dann gegründet. Das ist also so eine Einrichtung, wo man Leute aufhängt, die gescheitert sind, die versagt haben. Weil Gott ihn angerührt hat, hat er anderen Menschen gedient, damit andere Leute, die versagt haben, die gescheitert sind, damit sie wieder aufgefangen werden. Gott geht manchmal krumme Wege. Gott macht Dinge in unserem Leben, wo wir nicht verstehen, warum er das zulässt. Weißt du, Gott lässt vieles in unserem Leben zu, damit wir plötzlich andere Menschen verstehen. Andere Menschen uns annehmen. So, wenn du irgendwo drin feststeckst, das Programm nicht mehr läuft, wie es laufen sollte und so weiter, und du sagst, es bringt nichts, ich bin abgekommen durch Sturm und Wetter, Unwetter und Krankheit, Probleme, Unfall oder was weiß ich, ein Stau. Ja, Ruhe in Gott. Und lass dich weiterführen. Nur die Zeit oder Gottes Eingreifen heilt die Situation, verändert die Dinge. Bleibe ganz ruhig. Und das Wichtigste ist, dass du ruhig bleibst. In Krisenzeiten bleibe ruhig, verliere nicht die Nerven. Dreh nicht durch. Das ist das Schlimmste, was passieren kann. Entspann dich. Entspann dich und sag, lieber Gott, du hast es gegeben, du hast es genommen. Der Name des Herrn sei gepriesen. Gott hat uns befähigt, das Leben so zu nehmen, wie es kommt. Deshalb sagt er uns auch, wir sollen auf das Heute uns konzentrieren, nicht auf das Gestern und auch nicht auf das Morgen, auf die Ewigkeit. Konzentriere dich auf heute. Leb heute anständig, normal und glücklich. Und er weiß, dass wir müde und frustriert werden. Er weiß, dass wir uns Dinge sorgen und Dinge verändern möchten und beeinflussen möchten, was wir gar nicht beeinflussen können. Wir sind doch so machtlos, sei doch ganz ehrlich. Du kannst vieles nicht tun. Du brauchst deine Zeit nicht verschwenden mit irgendwelchen Dingen. Ich muss kontrollieren, ich muss mich anstrengen im Namen Gottes. Nein, sag Heiland, ich lasse mich fallen und ich kann nicht tiefer fallen als in deine Hände, Herr Jesus. Richte deine Aufmerksamkeit auf Gott und überlass ihm den Rest deines Lebens, was jetzt passiert. Gott hat dir Dinge vor deine Füße gelegt und Gott sagt, tu das, was dir vor die Füße kommt. Was kommt vor deine Füße? Verstehst? Ein Krankheitsfall, vielleicht ein Pflegefall. Ja, tu das und tu das, was Gott hat ganz einfach gesagt den Leuten, was sie tun sollen, was unsere Berufung ist. Tu das, was dir vor die Hände kommt. Nicht mehr und nicht weniger. Alles andere kannst du vergessen. Alles andere ist vom Teufel, wenn du das machst. Das, was dir vor die Hände kommt. Herr Jesus, ich weiß, dass du über unser Leben die Kontrolle hast. Herr, du hast alles in deiner Hand und du vertraust uns die Dinge, dass wir ja mit dir wandeln und dir alles überlassen. Du hast gegeben und du hast genommen und der Name des Herrn sei gepriesen. Herr Jesus, ich nehme alles aus deinen Händen, all diese Zulassungen. Ich weiß, dass alle Dinge, die auf mein Leben zukommen, zum Besten dienen, egal was es ist. Jede Situation, ja, und mit deiner Hilfe will ich das Optimale draus machen, lieber Heiland, das Allerbeste. Und du hast mir alles in meine Hand gegeben und was ich daraus mache, ist gemacht. Was ich nicht mache, bleibt nicht gemacht. Es bleibt stehen und es fressen dann ja die Heuschrecken oder was auch immer. In deinem Namen lege ich alles, Herr Jesus, und ich möchte mit dir zusammenleben, mit dir mein Leben gestalten und ich möchte, dass auch meine Geschwister, die heute Abend irgendwo jetzt die Predigt noch hören und noch wirklich in Not sind und nicht weiter wissen, hilf ihnen, dass sie die Stunden nehmen, wie sie kommen. Dass sie mit dir nicht hadern, dass sie mit dir nicht sich ärgern, auch wenn dein Wort sagt, ihr werdet euch alle an mir ärgern, dass sie sich nicht an dir ärgern, sondern sagen, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen und der Name des Herrn sei gepriesen. Ich danke dir, Herr Jesus. Ich danke dir, Herr Jesus. Ich danke dir, dass du meine Geschwister und Freunde, die jetzt dieses Wort hören, stärkst und Kraft gibst, das Leben zu meistern, mit Gottes Hilfe. Amen.